Reingehört, ein Podcast der VRM. Heute widmen wir uns einem ganz besonderen Anlass. Die Allgemeine Zeitung feiert ihren 175. Geburtstag. 175 Jahre, das ist eine lange Zeit, in der die AZ nicht nur die Geschichte unserer Stadt, sondern auch die ihrer Leserinnen und Leser begleitet und geprägt hat. Gemeinsam wollen wir zurückblicken. Wie hat die Allgemeine Zeitung die großen historischen Ereignisse in unserer Stadt erlebt? Welche Rolle spielt sie heute noch im lokalen Diskurs? Und was macht die AZ für Mainz eigentlich so besonders? Wir haben reingehört. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Reingehört. Mein Name ist Luise Ulrich. Ich bin Volontärin der VRM. Zu Gast habe ich heute Michael Bermeitinger, einen erfahrenen und altehrwürdigen Redakteur der AZ, der die Entwicklung der Zeitung aus nächster Nähe miterlebt hat. Herr Bermeitinger, Sie sind seit vielen Jahren Teil der AZ-Redaktion, setzen sich intensiv mit der Mainzer Historie auseinander und veröffentlichen in regelmäßigen Abständen die Mainzer Stadtspaziergänge, bei denen verschiedene Stadtteile von Mainz historisch von Ihnen beleuchtet werden. Ich würde deshalb gerne zu Beginn auf die Bedeutung der Zeitung eingehen. Was hat es vor 175 Jahren für die Menschen bedeutet, Zeitung zu lesen und auch eine eigene Zeitung zu haben?
Ja, zunächst mal vielen Dank für die Einladung, habe ich sehr, sehr gerne angenommen. Was bedeutete die Zeitung? Sie war die einzige Informationsquelle, aber jetzt müssen wir noch ein ganz klein bisschen die Zeit damals beleuchten. 1848, 49 war der Versuch, Demokratie zu installieren, die Revolution auch mit Kämpfen. Und das ging in Mainz 1849 zu Ende. Und ja, der Verleger, der junge Verleger Gottsleben bekam 1850 eine Lizenz. Jetzt muss man wissen, nachdem die Revolution gescheitert war, gab es eine sehr starke Zensur, sehr starke Pressegesetze, die also Geldstrafen, Haftstrafen wie selbstverständlich vorsahen. Darin sind zu jener Zeit damals Zeitungen gescheitert. Die haben aufgegeben, weil, ich sage jetzt mal, der Verleger mehr im Knast saß, als dass er Zeitungen machen konnte. Das heißt, die Obrigkeit hat schon sehr genau hingeschaut. Was wiederum für unseren Urverleger, den Herrn Gottsleben, bedeutete, er hat erstmal gar keine Zeitung mit einem redaktionellen Teil gemacht, sondern der tägliche Straßenanzeiger, das war ein Anzeigenblatt. Und da darf man Blatt wörtlich nehmen, weil es war ein einseitig bedrucktes Blatt, das morgens um 7 an alle Mainzer Straßenecken geklebt wurde. Erst 1853, und da hatte dann die Reaktion mit ihren starken Pressgesetzen schon vielleicht minimal nachgelassen oder vielleicht war er auch einfach nur etabliert genug, hat er dann eine Redaktion aufgebaut und ab da gab es auch dann redaktionelle Beiträge. Täglicher Anzeiger hieß es dann und ein Jahr später Mainzer Anzeiger, das war dann der Name bis 1945. Ja. Was bedeutete die Zeitung? Ja, einzige Informationsquelle. Das ist der Grund, warum die damals diese gigantische Verbreitung hatte. Wer etwas wissen wollte, musste sich in irgendeiner Form eine Tageszeitung besorgen.
Da würde ich nämlich direkt einhaken, weil wir sprechen ja vom 175-jährigen Jubiläum der AZ und Allgemeine Zeitung hieß unsere Zeitung nicht schon immer. Welche genauen Namen hatte sie davor? Wie kam es zu den Umbenennungen und warum heute Allgemeine Zeitung Mainz?
Also täglicher Straßenanzeiger war der Urname sozusagen. In täglich war dann klar, das erscheint dann wirklich jeden Tag. Anzeige hat etwas auch mit Anzeigen zu tun. Und dann der, ich habe es schon gesagt, der Wechsel 1853 auf den täglichen Anzeiger. Diese Änderung hat bestimmt stattgefunden, weil er seitdem eine Redaktion hatte. Warum dann aber ein Jahr später in Mainzer Anzeiger umbenannt wurde, das erschließt sich, sage ich jetzt mal, aus den mir zur Verfügung stehenden Quellen nicht. Das weiß ich nicht. Dieser Name galt dann in der Tat bis 1945. Wir kommen ja später noch auf die NS-Zeit. Aber danach war der Name Mainzer Anzeiger verbrannt. Dann hießen wir kurzzeitig Neuer Mainzer Anzeiger und dann 1946 wurde die Allgemeine Zeitung gegründet. Aber das vertiefen wir später sicherlich auch noch, weil das war eine ganz extrem spannende Zeit. Vor allen Dingen, weil die Allgemeine Zeitung einen sehr prominenten Ableger hat. Aber das erzähle ich später.
Ja, ich würde gerne auf die Zeit eingehen, in der die Redakteure und Redakteurinnen nicht so frei waren wie heute. Während der NS-Zeit diente das Blatt ja zeitweise als Parteiorgan der NSDAP. Das würde mich interessieren, wie es da war und vor allem, wie war die Zeit danach und die Rückkehr dann zur ursprünglichen Traditionszeitung?
Würden Sie mir erlauben, dass ich noch einen Sprung vor die NS-Zeit gehe? Das war die Zeit der französischen Besatzung.
Natürlich.
Auch die war von einer starken Zensur geprägt. Das ging so weit, 1923 wurde sowohl der Verleger als auch der Chefredakteur ausgewiesen aus Mainz, und zwar in den nicht besetzten Teil Deutschlands. Das heißt, die haben unliebsam berichtet, man hat sie verurteilt, ein paar Tage ins Gefängnis gesteckt und danach ausgewiesen. Das heißt, auch damals musste man als Redakteur aufpassen, was man schrieb. Unsere Leute waren so mutig, dass sie sich diesen Ärger dann eben eingefangen haben. Und umso glücklicher waren die natürlich, als das so nach Mitte der 20er erst gelockert wurde. Und ab 1930 waren die Franzosen weg. Und dann dachte man natürlich, ja, jetzt geht's uns gut, endlich keine Besatzung mehr, alles läuft. Und dann kam Weltwirtschaftskrise und dann, ja, die Nazis, sie sagen vollkommen richtig, wir waren Parteiblatt ab 1934. Das heißt, das Verlagsrecht hatte einen NS-Gau-Verlag in Frankfurt, hat man uns abgekauft. Wie groß der Druck war, ist jetzt im Nachhinein nicht mehr festzustellen. Also man hat das Haus, die Mainzer Verlagsanstalt damals, was heute VRM ist, haben die das jetzt mehr oder minder freiwillig gemacht, musste man sie unter Druck setzen, wie auch immer. Schwer zu sagen, lange Rede, kurzer Sinn, Verlagsrecht war bei den Nazis. Das heißt, deswegen war der Mainzer Anzeiger ein gauamtliches Organ oder Parteiorgan der NSDAP. Und die Mainzer Verlagsanstalt hat nur noch gedruckt. Ja, natürlich, wer Redakteur war bei eine NS-Zeitung musste natürlich auf Linie schreiben. Ich meine, da gab es echte Nazis drunter. Der Chefredakteur, der damalige, kam aus der Reichsleitung der Hitlerjugend. War also ein strammer Nazi. Ob das für jeden Redakteur galt, ganz schwierig zu sagen. Da müsste man sich mit jeder einzelnen Vita auseinandersetzen. Aber eins ist klar, die haben gnadenlos Propaganda betrieben und haben sich mitschuldig gemacht. Das ist überhaupt kein Zweifel. Es gibt eine Mitschuld, wer mitmacht. Allerdings, da möchte ich fair bleiben, wer nicht mehr mitgemacht hätte, wer gesagt hätte, diese Propagandascheiße, die mache ich nicht mehr mit, ja, der wäre wahrscheinlich 2 Wochen später an der Front gewesen im Krieg. Und so 1943, 44 betrug die Überlebenszeit eines frischen Soldaten an der Front etwa eine Woche. Das heißt, es ist durchaus möglich, dass Leute einfach mitgemacht haben, um diesem Schicksal zu entgehen. Aber es ist schwer zu sagen. Für mich jetzt aus heutiger Sicht müsste man ganz tief eintauchen, nicht zu sagen, das waren jetzt alles Nazis oder es waren alles Mitläufer. Ich meine, wer Chefredakteur war, der hatte natürlich eine Affinität zum System. Das ist überhaupt keine Frage. Ansonsten Dreckspropagandablatt, ja.
Ja, zum Glück sind wir da heute nicht mehr und hoffentlich kommen wir da nie wieder hin. Ja, deswegen würde ich jetzt mal einen Shift machen zu Ihrem Werdegang. Wie hat sich denn Ihre Rolle, die des Redakteurs, über die Jahre verändert? Jetzt können Sie nicht über die letzten 175 Jahre sprechen, aber wie lange sind Sie denn schon hier und was hat sich in Ihrer Laufbahn verändert?
Ich bin jetzt 40 Jahre im Haus. Ich bin im September vor 40 Jahren zum ersten Mal der großen Bleiche damals noch durch die Tür gegangen, zum damaligen Lokalchef Ulrich Zink. Der wollte gar nicht viel wissen, was ich alles kann und was ich alles mache. Der hat einfach nur gefragt, könne sie schaffen? Das war ein Pelzer. Dann habe ich gesagt, ja. Zack, hatte ich meinen ersten Termin. Dann ging es los. 40 Jahre ist eine wahnsinnig lange Zeit. Ich bin damals sozusagen in eine Umbruchzeit bekommen. Kurz vorher gab es noch Bleisatz. Geschrieben wurde auf der Schreibmaschine.
Okay, wow.
Und es war grässlich, es war schrecklich. Und es gab pro Zimmer nur 2 Computer und um die musste man dann kämpfen, wenn man dran arbeiten wollte. Und da begann dann der technische Wandel in vielerlei Hinsicht. Die ersten Computer waren bessere Schreibgeräte. Später ging das dann über zur selbstständigen Seitengestaltung, über viele, viele Schritte. Die Arbeit als solches, ja, wir hatten kein Handy. Das heißt, ich war mal Gründonnerstag 88 abends beim Brand der Unimedizin und war angewiesen auf das einzige Fernsprechhäuschen, Telefonhäuschen auf dem Gelände. Man musste immer 20 Pfennig dabei haben, um überhaupt mal in der Redaktion anrufen zu können. Hallo, die Uni brennt gerade. Das kann man sich heute nicht vorstellen. Heute ist mein Handy mein Büro. Ich kann die Fotos machen, ich kann die Texte schreiben, ich kann alles schicken und so weiter. Also dieser technische Wandel ist gigantisch und wir sind ja noch mittendrin. Das heißt, wir beschäftigen uns jetzt mit Dingen wie künstlicher Intelligenz etc. Das werde ich jetzt in diesem vollen Umfang nicht mehr durchziehen, weil ja kurz vor der Rente ist das nicht mehr unbedingt vonnöten. Aber ja, es war ein gewaltiger Wandel, vor allen Dingen technisch. Und dann kommt natürlich dazu durch die Technik auch eine ganz andere Zahl von Mitbewerbern. Wir waren früher der Platzhirsch in Mainz. Dann gab es noch den Südwestfunk. Ja, nette Kollegen, hat man aber nicht direkt als Konkurrenz angesehen. Und ansonsten waren wir allein auf weiter Flur, bis 1987 die Mainzer Rheinzeitung gegründet wurde. Dann war das erste Mal Konkurrenz. Ja, aber seit dem Internet haben wir natürlich auch Blogs, Online-Zeitungen. Die sind jetzt alle als Mitbewerber mit bei allen Pressekonferenzen, bei allen Themen. Und vor allen Dingen die Geschwindigkeit hat sich geändert. Ich meine, wir waren früher auch schon wahnsinnig schnell, wenn zum Beispiel als die Unimedizin gebrannt hat, haben wir abends noch ein Extrablatt gemacht und selbst verteilt. Oder als Michael Jackson gestorben ist, haben wir um 1 Uhr nachts noch die Zeitung umgeworfen, um das ins Blatt zu kriegen. Also es ist nicht so, dass wir früher in der Nase gebohrt haben. Wir waren anders schnell. Aber heute ist es halt so, wir müssen mit allem viel früher raus. Früher hieß es, ja, der Punkt ist, wann wird die Zeitung gedruckt? Das ist dann der Endpunkt. Heutzutage, wenn die Nachricht da ist, müssen wir prüfen, muss die sofort raus. Das ist herausfordernd und nicht immer positiv. Das sage ich ganz ehrlich, weil Schnelligkeit hat immer die Gefahr, dass sie vor Gründlichkeit geht. Da muss man doppelt, dreifach, vierfach wachsam sein, weil mit Ungenauigkeiten verliert man Glaubwürdigkeit. Und das ist so ein bisschen, ja, das ist der Konflikt, in dem wir heute stehen.
Ja, aber das ist ein guter Tipp für mich am Anfang meiner Karriere. Das werde ich mir merken. Jetzt haben Sie es gerade schon angesprochen. Die verkaufte Auflage ist im Vergleich von vor 20 oder 30 Jahren ja enorm zurückgegangen. Das spiegelt die Herausforderungen des digitalen Wandels und des Medienkonsums wider. Was muss denn aus Ihrer Sicht passieren, damit die Allgemeine Zeitung auch die nächsten 175 Jahre oder länger besteht, Zukunft hat?
Um Gottes Willen, 175, so weit will ich ja gar nicht gucken. Ich meine, ich bin schon froh, wenn ich vielleicht die nächsten 10 Jahre einschätzen kann. Natürlich ist der Transformationsprozess hin zum Digitalen, der ist nicht aufzuhalten. Das ist überhaupt keine Frage. Das hat viel mit der Kostenstruktur im Print zu tun. Allerdings muss dieser Übergang sehr, sehr langsam gehen, weil wir haben noch wahnsinnig viele Leute, die Print lesen. Das sind jetzt nicht nur 80-, 90-Jährige, sondern auch Leute meines Alters, die alle heutzutage vorhaben, sehr viel länger zu leben als früher. Das heißt, wir sind noch eine stabile Grundlage. Nur so können wir auch alle Schichten erreichen. Aber ja, natürlich, das Digitale, das schnelle Medium mit vielen Kanälen. Wir haben ja nicht nur, ich sage jetzt mal, das E-Paper als elektronische Version der Tageszeitung. Wir haben ja unsere ganzen Kanäle noch, auf denen wir Nachrichten ausspielen, unsere ganzen Fähigkeiten. Das zu stärken und dabei die Qualität nicht zu verlieren, dabei zeigen zu können, dass es ohne die Tageszeitung, und ich sage jetzt mal Tageszeitung für alle Formen des Medienangebots, so bin ich halt, ich bin aus der Printzeit und deswegen ist für mich alles Zeitung, auch wenn es elektronisch daherkommt. Da das Profil nicht zu verlieren, das ist das Entscheidende. Ganz schwierig wird es, junge Leute an uns zu binden. Das ist, würde mich allerdings überfordern, hier ein Rezept zu liefern. Ad eins, weil ich dazu nicht mehr jung genug bin. Ich habe zwar genügend Töchter, die das auch so ein bisschen spiegeln, wie das in dem Alter ist, aber ich weiß nur, dass es eine Herausforderung ist, sie an uns zu binden in Form von Abonnements als unsere Grundlage für all das, was wir tun. Aber wichtig, Profil beibehalten, glaubwürdig bleiben, schnell bleiben, das ist bleibt entscheidend, bleibt. Das war schon immer so, bleibt auch so, ja. Auch online.
Ja, das glaube ich auch. Da stellt sich dann auch für mich direkt die Frage nach der Bedeutung von Journalismus für unsere Gesellschaft. Sie als Mainzer, Wahlmainzer?
Ja, ich wohne jetzt erst seit 51 Jahren hier.
Also Mainzer, Sie haben da bestimmt ein gutes Gefühl dafür. Welche Rolle spielt die AZ heute noch im lokalen Diskurs in der Stadt bei den Leuten?
Eine große Rolle. Also das sage ich jetzt nicht, weil ich da arbeite und mich für besonders wichtig halte. Aber wir haben halt schon den Zugang zu den Themen. Wir haben die Fähigkeiten, sie aufzubereiten. Wir ordnen sie ein. Das ist natürlich gerade in einer Gesellschaft, die immer mehr auf Konfrontationen aus ist, ist das immer schwieriger. Wenn man das Thema Verkehr kommentiert und schreibt meinetwegen was Kritisches über Fahrradfahrer, dann wird man von der einen Seite beschimpft, man sei ein Autofreak und ein ganz schrecklicher Umweltsünder. Schreibe ich jetzt irgendwas Kritisches über Autos, dann bin ich sofort linksgrün versifft. Das heißt, es ist immer schwieriger, diesen Dialog zu führen mit dem Leser. Aber noch geht es und wir dürfen da auch nicht locker lassen. Ja, wir werden im Diskurs wahrgenommen. Es ist zwar jetzt ehrlicherweise nicht mehr so wie früher, dass etwas erst dann wahr ist, wenn es in der AZ gestanden hat. Da gibt es, wie gesagt, Mitbewerber. Es gibt natürlich, jede Organisation hat ihre eigene Homepage, hat ihren eigenen Verteiler etc. Aber wir sehen schon, dass Themen, die wir setzen, auch dann tatsächlich sich im öffentlichen Diskurs wiederfinden. Ja, Thema Verkehr zum Beispiel haben wir in den letzten Monaten sehr, sehr viel gemacht, was dann auch wirklich Einfluss auf die öffentliche Debatte hatte. Ob wir etwas bewegen, das ist jetzt, da müsste man von Thema zu Thema gehen. Aber ja, wir werden wahrgenommen, wir sind ein Teil dessen, man informiert es uns. Und wir haben immer noch genügend viele exklusive Geschichten. Das heißt ja, wir sind ziemlich nah dran.
Okay, dann wären wir auch schon bei unserer letzten Frage. Wir kommen nochmal zurück auf das Jubiläum. Was bedeuten denn die 175 Jahre für Sie? Wie wird das Jubiläum hier gefeiert und wird die Leserschaft auch mit einbezogen?
Muss ich vorsichtig sein. Fangen wir mal mit an, was für mich bedeutet. Ja, ich bin 40 Jahre in dem Haus und ich identifiziere mich auch damit. Das heißt nicht immer und grundsätzlich mit allem, was passiert und was geplant ist und was gemacht wird. Aber dieses Haus ist schon in meiner DNA drin. Deswegen war mir das auch sehr wichtig, die Beiträge für unsere Beilage zu schreiben, unsere Online-Serie zu gestalten. Ja, heute jetzt hier diesen Podcast mitzumachen und am Montag einen Vortrag zu halten. Und nächste Woche mache ich mit Lesern einen Spaziergang auf den Spuren von 175 Jahre AZ. Von daher, ja, es bedeutet mir was und ich möchte es auch mitteilen. Sage ich ganz ehrlich, die Leute sollen diese Geschichte kennen. Das spielt auch ins Haus rein, weil wir brauchen eine hohe Identifikation mit unserem Haus, wenn wir die Leute, wenn wir gerade die guten Leute halten wollen. Die müssen sich identifizieren, die müssen wissen, warum sie hier sind, wo sie hier sind. Ich hoffe, wenn ich dazu etwas beigetragen habe, dann ist es schon gut. Ja, wie ist es begangen? Ich habe gerade eben schon gesagt, mit Beilage und so weiter und so weiter. Ja, wir hatten letzte Woche Samstag ein Meet and Greet in der Stadt. Wenn ich so richtig ehrlich bin, ich hätte ein Leserfest gut gefunden. Aber gut, das ist nicht meine Entscheidung und ich kenne jetzt auch nicht das, was zugrunde liegt. Sowas ist natürlich heutzutage auch immer teuer. Aber ansonsten bin ich zufrieden, dass wir die Beilage gemacht haben, weil Beilagen werden von den Leuten aufgehoben. Anders als eine Tageszeitung, anders auch als jedes Online-Produkt. Und das ist ein Riesenvorteil der Printausgabe. Diese Beilage heben sich Leute auf. Das weiß ich, weil ich heute noch manchmal auf Flohmärkten oder in Nachlässen Zeitungsbeilagen bekomme, die 50, 75 oder 100 Jahre alt sind.
Toll,
ja. Ja, das ist ein toller Fundus. Und ich hoffe, dass diese Beilage genauso lang aufgehoben wird. Dann hätten wir schon was geschafft, auf jeden Fall. Aber 175 Jahre, so weit traue ich mich nicht zu gucken. Ich sag mal, nächsten 10 Jahre und dann wieder die nächsten 10 Jahre, dann wird's klappen.
Stück für Stück. Und Sie feiern kräftig, das hat man mitbekommen. Gut, dann war's das schon. Vielen Dank Ihnen, Herr Bemeitinger, für das spannende Gespräch. Das war wirklich ein sehr interessanter Einblick in die Geschichte unserer Zeitung, der mir auch nochmal gezeigt hat, wie viel Geschichte, Leidenschaft und auch Mainzer Leben in diesen 175 Jahren stecken. Wenn ihr auch besondere Erinnerungen an die Allgemeine Zeitung habt oder euch Gedanken zu ihrer Zukunft macht, schreibt uns gerne auch unter audio@vrm.de. Wir freuen uns auf eure Stimmen und natürlich auch auf die nächste Folge Reingehört. Bis dahin, bleibt neugierig und mit uns im Gespräch.
Reingehört ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion die VolontärInnen der VRM. Ihr erreicht uns per Mail an audio@vrm.de.